Deutschlandfunk, Europa heute.
Im Studio Katrin Stövesand. Guten Morgen. Rule Britannia. Darf man diese Empire-Hymne heute noch zu offiziellen Anlässen singen oder spielen? Großbritannien stolpert immer wieder über die koloniale Vergangenheit, in diesem Jahr gleich einige Male. Unsere Korrespondenten in London ziehen eine Zwischenbilanz. Russland galt lange als Hotspot in Sachen Corona-Infektionen. Wie es dort aktuell aussieht und wie es um die geplanten Massenimpfungen steht, das erfahren Sie gleich. Und apropos Infektionen, die Fälle von afrikanischer Schweinepest in Deutschland beunruhigen Dänemark. Wir berichten über die dortige Prävention und die schon jetzt feststellbaren wirtschaftlichen Auswirkungen. Dekolonisiert euch. Dieser Imperativ steht für unser Denkfabrik-Thema in diesem Jahr. Wir Redaktionen sind ebenso wie Sie aufgerufen, zu hinterfragen, wie es mit dem eigenen kolonialen Erbe steht. Welche Haltungen wir vielleicht unreflektiert weitergeführt haben, welche historischen Ereignisse nicht in unserem Blickfeld sind. Bei uns selbst, im eigenen Land, in Europa. Großbritannien etwa schleppt ein gewaltiges koloniales Erbe mit sich herum, in mehrerer Hinsicht. In die Aufarbeitung ist in diesem Jahr reichlich Bewegung gekommen, nicht zuletzt durch die Black Lives Matter-Bewegung, die auch in europäischen Ländern Denkmäler stürzte und Debatten über Diskriminierung in Gang setzte. Thomas Spickhofen hat die Ereignisse zusammengetragen.
Mit Edward Colston geht es los. Anfang Juni holen Black Lives Matter Demonstranten in Bristol die Statue vom Sockel, die diesen Mann als Wohltäter der Stadt ehrt. Colston brachte Wohlstand nach Bristol, war aber auch an der Versklavung von vermutlich mehr als 80.000 Menschen beteiligt. Warum soll ich da jeden Tag dran vorbeigehen, als ob das mein Leben nicht betrifft, sagt dieser schwarze Demonstrant.
Why would I walk past that every day, knowing the history of it? That literally makes me feel like I don't matter. So that says Black Lives Matter.
Die Demonstranten rollen die Statue 300 Meter die Straße hinab zum Hafenbecken und werfen sie schließlich dort ins Wasser. Der Säulensturz von Bristol ist der Auftakt zu einer wuchtigen Kolonialismusdebatte, die das Vereinigte Königreich nicht zum ersten Mal, aber selten mit einer solchen Heftigkeit erlebt. Zunächst geht es um die Säulenheiligen der Nation. Antirassismusaktivisten machen Dutzende Statuen und Denkmäler im ganzen Land aus, die ihrer Ansicht nach entfernt werden sollten. Wie zum Beispiel die von Cecil Rhodes vor dem Oriel College in Oxford. Take him down, holt ihn da runter, rufen die Demonstranten unter dem Einlassportal. Hoch oben drüber thront Cecil Rhodes, der für das Empire Kolonien in Afrika besorgte und der Uni in Oxford Geld zukommen ließ, von dem heute noch Stipendien bezahlt werden. Das Direktorium des Oriel College will die Angelegenheit nun durch ein unabhängiges Gremium bewerten lassen. Sogar Winston Churchill gerät ins Visier der Bewegung. Seine Statue auf dem Parliament Square, direkt vor dem Parlament in Westminster, wird mit den Worten »War ein Rassist« beschmiert. So geht es nicht, schaltet sich schließlich Churchill-Bewunderer Boris Johnson ein, der Premierminister. In einem Zeitungsartikel warnt er davor, Großbritanniens Vergangenheit zu entstellen und wie mit einem Photoshop-Programm bearbeiten zu wollen. Auch Prinz Harry, der seit seinem Umzug nach Amerika nur noch selten öffentlich auftaucht, äußert sich überraschend klar und deutlich sogar. Die Kolonialgeschichte Großbritanniens müsse unbedingt aufgearbeitet werden, fordert Harry. Es gebe keinen Weg nach vorn, wenn man die Vergangenheit nicht anerkenne.
Certainly when you look across the Commonwealth, there's no way that we can move forward unless we acknowledge the past.
Es sei ja schon viel geschehen, sagt Harry, aber es gebe noch viel mehr zu tun. Das werde nicht einfach und manchmal auch unbequem, müsse aber sein.
There is so much more still to do. It's not going to be easy and in some cases it's not going to be comfortable, but it needs to be done.
Mutige Worte von einem britischen Prinzen, wo doch gerade die britische Monarchie vom Empire mächtig profitiert hat. Wenig später geht es dann nicht mehr um Statuen, sondern um Liedtexte.
Britannia, Britannia, rule the waves.
Rule Britannia, Britannien herrsche über die Meere, Briten werden niemals Sklaven sein. Diese Zeilen möchte die BBC gern in ihrer legendären Last Night of the Proms aus dem Programm nehmen, angeblich wegen Corona, weil man da keinen Chorgesang riskieren wolle. Traditionalisten dagegen vermuten einen Kotau des Senders gegenüber der Black Lives Matter-Bewegung. Und Boris Johnson verlangt diesmal mehr Stolz und weniger peinlich berührtes Wegducken wegen der eigenen Geschichte, Traditionen und Kultur.
I think it's time we stopped our cringing embarrassment about our history, about our traditions and about our culture.
Am Ende gibt die BBC nach und in der Last Night am vergangenen Samstag wird dann doch gesungen. Immerhin aber hat die Kolonialismusdebatte in Großbritannien dazu geführt, dass Fernsehsender ihr Programmangebot, Institutionen ihre Geschichte und Museen ihre Bestände überprüfen. Das British Museum arbeitet die Beziehung seines Gründervaters Hans Sloane zur Sklaverei auf. Und das Pitt Rivers Museum in Oxford hat nun angekündigt, seine Sammlung von Schrumpfköpfen und anderen menschlichen Überresten nicht mehr auszustellen. Die Ausstellung erfüllt so jedenfalls heute nicht mehr ihren Zweck, sagt Museumsdirektorin Laura von Brockhoven. Wir haben festgestellt, dass die Leute, wenn sie davor standen, sich abfällig geäußert haben und von Primitiven und Wilden redeten. Wir stellen die Geschichte dieser Völker jetzt anders dar und erklären auch, warum wir die bisherigen Exponate rausgenommen haben. Die Darstellung so, wie sie bislang war, sagt Laura von Brockhoven, habe nur rassistische und stereotype Denkweisen verstärkt, die sie nicht in ihrem Museum haben wolle.
Thomas Spickhofen berichtete über die Kolonialismusdebatte in Großbritannien. Alarmierend nennt die Weltgesundheitsorganisation WHO den Anstieg der Corona-Infektionen in Europa. Die Zahl der neuen Fälle setzt neue Höchststände. In Europa, wozu die WHO 53 Länder inklusive Russland zählt, wurden bisher fast 5 Millionen Corona-Infektionen registriert. Mehr als 227.000 Menschen starben an den Folgen der Viruserkrankung. Russland, das noch vor kurzem als besonderer Krisenfall galt, ist angesichts der vielerorts steigenden Zahlen etwas aus dem Blickpunkt geraten. Auch hier nimmt die Zahl der täglich registrierten Neuinfektionen mit Covid-19 wieder zu. Die Lage sei jedoch relativ stabil, teilen die Behörden mit. Marta Wilczynski mit den Einzelheiten.
Generell sei der Stand der Corona-Infektionen in Russland stabil, berichtet Anna Popova, Vorsitzende der staatlichen Gesundheitsaufsichtsbehörde Rospotrebnadzor. Die Wachstumsrate beträgt nicht mehr als 0,5%. Nur in 15 Regionen liegt diese Zahl bei etwas mehr als 1%. Übersetzt, seit Ende August steigt die Zahl der täglich registrierten Covid-19-Erkrankungen wieder leicht an. Aktuell liegt sie russlandweit bei unter 6.000 neuen Fällen pro Tag. Er gehe davon aus, dass die Lage somit in den kommenden Wochen und Monaten kontrollierbar bleibt, sagt Moskaus Bürgermeister Sergei Sobjanin, räumt aber ein, dass die Situation mit Beginn der Herbstsaison nicht einfacher wird. Die Kindergärten, Schulen, Hochschulen und Universitäten in Moskau arbeiten wieder. Das betrifft rund 2 Millionen Menschen und etwa 300.000 Lehrer und Erzieher. Das heißt, es gibt im Moment eine ziemlich große Masse von Menschen, die sich gleichzeitig in Schulräumen und an Universitäten aufhalten. Dennoch sei laut Sobjanin vorerst keine Verschärfung der bereits bestehenden Schutzmaßnahmen geplant. Stattdessen setzt Russland auf den Schutz durch seinen neu entwickelten Impfstoff Sputnik V. Am vergangenen Mittwoch haben wir bereits den ersten Patienten geimpft, sagt Andrei Tjaschelnikow, Chefarzt der Poliklinik Nummer 121 in Moskau. Seitdem haben wir Gott sei Dank keine Nebenwirkungen, keine unerwünschten Resultate registriert. Allen Patienten geht es gut. Mittlerweile kommen täglich etwa 100 Personen zur Untersuchung und ca. 30 bis 50 zur Impfung. Er hoffe, so Tjaschelnikow, dass diese Zahl noch weiter steigt. Insgesamt sollen in den kommenden Wochen rund 40.000 Freiwillige in Moskau mit Sputnik V geimpft werden. Es ist der dritte und entscheidende Testlauf für den bereits registrierten russischen Impfstoff. Laut Moskauer Behörden sollen sich sogar schon über 55.000 Freiwillige angemeldet haben. Doch nicht jeder ist für die Teilnahme an der Studie geeignet, erklärt Ärztin Maria Jewsjukova. Die Patienten müssen über 18 und gesund sein, ohne chronische Erkrankungen wie Hepatitis, HIV, Syphilis. Sie dürfen keinen Kontakt zu Corona-Erkrankten gehabt haben und dürfen nicht bereits immun gegen Covid-19 sein. Deswegen werden die Probanden vor der Impfung erst einmal durchgecheckt. Fieber und Blutdruck werden gemessen und untersucht, ob sie nicht doch durch eine unerkannte Corona-Infektion bereits Antikörper gebildet haben. Angst, sich den neuen russischen Impfstoff schon heute injizieren zu lassen, hat die 41-jährige Studienteilnehmerin Jelena nicht. Hier sind Ärzte. Wenn was Gefährliches passiert, werden sie helfen, alles für uns tun. Alles wird gut. Und laut Behörden arbeitet man in Russland bereits an der Entwicklung weiterer Impfstoffe gegen Covid-19. Die ersten Massenimpfungen, vor allem bei Medizin und Lehrpersonal, sind bereits zum Ende des Jahres geplant.
Marta Wilczynski über die Pandemielage in Russland. Das Land Brandenburg hat auch mit Grenzzäunen nicht verhindern können, dass sich die afrikanische Schweinepest von Polen nach Deutschland ausbreitet. Wildschweine sind die Überträger, Zucht- und Mastschweine potenziell ebenfalls bedroht und sie stehen natürlich im Hauptinteresse der betroffenen Länder. Nicht betroffen, aber ebenfalls präventiv tätig ist Dänemark. Hier scheint man mit dem Gegenmittel Zaun erfolgreicher zu sein. Noch, wie Johannes Kulms berichtet.
Still und friedlich liegt der Waldweg da, über den Inge Gilsberg an diesem Morgen nördlich der deutsch-dänischen Grenze läuft. Die Chancen, hier nahe Kollund auf ein Wildschwein zu treffen, seien sehr gering. Der Bestand liege schätzungsweise bei weniger als 20 Tieren. Im gesamten Königreich, sagt Gilsberg, die für die dänische Forstbehörde Naturstyrelsen arbeitet.
Well, we can't say exact, but due to our observations, we say it's under 20.
In der Bundesrepublik dagegen gibt es laut Schätzungen mehrere hunderttausend Tiere. Welchen Einfluss der noch neue Grenzzaun zur kleinen dänischen Population beiträgt, kann und will Försterin Inge Gilsberg nicht sagen. Der Zaun verläuft seit einem knappen Jahr entlang der 67 Kilometer langen Landgrenze zu Deutschland. Die 1,40 Meter hohe Gitterbarriere soll nicht nur Wildschweine abhalten, sondern mit ihnen auch die Erreger der für die Tiere so gefährlichen afrikanischen Schweinepest, so die Argumentation in Kopenhagen. Doch auch die Bejagung solle helfen, das Hauptziel zu verfolgen. Den Bestand der Wildschweine in Dänemark klein halten, sagt Inge Gilsberg. Käme der Erreger der afrikanischen Schweinepest nach Dänemark, wäre dies auch für die hier ansässige Schweinemast ein riesiges Problem. Die ersten Schweinepestfälle in Deutschland haben Thorsten Simonsen nochmals darin bestätigt, dass strenge Hygienemaßnahmen für die Tiertransporte wichtig sind. Simonsen leitet direkt an der deutschen Grenze ein Unternehmen, das gut vom Schweineverkauf lebt. 2,4 Millionen Ferkel und 100.000 Zuchttiere werden von hier aus verkauft, die meisten von ihnen nach ganz Europa. Jeder LKW, der dänische Schweine für den Export ins Ausland hier in Padborg abholen will, muss zunächst einmal in einer großen Halle aufwendig desinfiziert werden. 45 bis 60 Minuten dauert das pro Fahrzeug.
Und dann kann der LKW erst losfahren und in Dänemark irgendwo laden.
Der Ausbruch der Schweinepest in Brandenburg wirke schon jetzt auf seinem Betrieb, sagt Simonsen, und deutet auf einen einzelnen LKW, der an diesem Mittwochvormittag gerade Ferkel zum Transport abholt.
Sonst steht es Minimum 3, 4, 5, 6 LKWs an der Zeit hier und wird geladen.
Wegen der afrikanischen Schweinepest dürfen deutsche Betriebe nicht mehr nach China exportieren. Dadurch sinkt auch der Bedarf an dänischen Ferkeln, die in Deutschland binnen weniger Monate aufs Schlachtgewicht hochgefüttert werden. Gleichzeitig sei durch das große Angebot auch der Preis für Ferkel gesunken.
Aber kein weiß eigentlich richtig noch, was auf uns wartet, weil im Moment sind alles chaotisch.
Doch wirtschaftlich gesehen könnten die deutschen Probleme auch eine Chance für die dänischen Unternehmen sein. Schließlich könnten sie nun in die Lücke stoßen, die durch das chinesische Importverbot für deutsches Schweinefleisch entsteht.
Davon wird Dänemark profitieren, hundertprozentig. Aber Dänemark hat immer noch einen großen Export, auch in die EU-Länder. Und wenn die Warenströme noch nicht da platziert sind, dann kostet das Geld auf die andere Seite.
Es könnte unter dem Strich ein Verlustgeschäft werden oder zumindest ein Nullsummenspiel. Letzteres glaubt auch Henning Otter Hansen, der an der Universität Kopenhagen auch die Auswirkungen der Schweinepest auf die dänische Wirtschaft untersucht. Negativ für die dänischen Betriebe sei, dass die Exporte nach Deutschland und nach Europa jetzt zurückgingen. Doch positiv sei, dass andererseits auch Firmen aus dem Königreich Marktanteile außerhalb der EU von Deutschland übernehmen könnten.
And we estimate, well, pros and cons, it may be almost neutral for us, because we both face disadvantage and also an advantage.
Ob mit oder ohne Grenzzaun, noch kann sich die Lobby der dänischen Landwirtschaft in einer gewissen Sicherheit wiegen, trotz des Ausbruchs der Schweinepest in Deutschland. Die Fundorte der infizierten Wildschweine in Brandenburg liegen mehr als 500 Kilometer von der dänischen Landgrenze entfernt, heißt es vom Verband Danish Agriculture and Food Council. Doch kommen die Fälle näher oder sogar ins Land, dann könnte die dänische Schweinewirtschaft mit voller Wucht getroffen werden.
Johannes Kulms war das aus der dänisch-deutschen Grenzregion. Soweit Europa heute an diesem Freitag. Auch am Wochenende haben wir europäische Themen für Sie, zum Beispiel in den Gesichtern Europas. Morgen um 11.05 Uhr den Kahlschlag in französischen Wäldern. Mein Name ist Katrin Stövesand. Vielen Dank fürs Interesse.